Beim Abflug gab es kleinere Probleme, aber US-Präsident Donald Trump schaffte es doch fast punktgenau zu seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Seine Rede erinnerte stellenweise an Wahlwerbung. Doch einige Passagen, die hatten es in sich. Die galten vor allem der NATO, Europa, seinem Anspruch auf Grönland, seinem Vorgänger Biden und Kamala Harris, die schon den dritten Weltkrieg führen würde. An der NATO ließ er kein gutes Haar. Die habe die USA nur ausgenützt. Die Politik Europas gehe in eine völlig falsche Richtung. Man erkenne den Kontinent nicht mehr. Der Russland-Ukraine-Krieg sei eigentlich Sache Europas und der UNO. Doch man nähere sich einer Lösung. Grönland müsse er besitzen wegen der nationalen und internationalen Sicherheit. Innenpolitisch lobte Trump seine Erfolge bei der Bekämpfung der Kriminalität, der illegalen Einwanderung und guter Wirtschaftsleistung. Seine Zollpolitik rechne sich schon. Er, Trump, habe die USA wieder groß gemacht. Sie sei jetzt das heißeste Land und halte die Welt über Wasser. Meine Kollegin Cornelia Kirchweger hat die Rede mitverfolgt. Sie ist heute bei uns im Studio. Hallo, liebe Conny, schön, dass du auch heute wieder da bist. Du warst ja bereits am Dienstag hier auch über das WEF gesprochen, aber heute fokussieren wir uns eben auf die Rede von Trump. Und jetzt würde mich und natürlich auch die Zuseher interessieren, welchen Eindruck du von seiner Rede insgesamt hattest.
Ja, es war eine typische Trump-Rede. Stellenweise war es wie eine Wahlwerbung, aber dann hat er eben wieder so richtig hineingeschlagen mit gewissen Passagen, wo er dann seine Ausritte gegen seine natürlichen Feinde geführt hat. Er wurde von BlackRock, vom neuen Co-Präsidenten BlackRock-Chef Larry Fink begrüßt und der hat gleich gesagt, ohne Trump wäre das Davoser Forum gar nichts. Und Larry Fink will ja bekanntlich das Forum auch woanders hinbringen, zum Beispiel nach Detroit oder Irland. Trump hat jedenfalls, was hat er gesagt, er ist gegen die linken Demokraten losgegangen, unter denen wäre die USA tot. Putin hat ihm das ja einmal gesagt bei einem Treffen. Wir haben alle gedacht, die USA seien schon tot, das war noch unter Biden. Und die USA ist der Wirtschaftsmotor der Welt, sie hält die Welt über Wasser. Würden Länder seinem Beispiel folgen, eben seiner Politik, die er gerade macht, dann würden diese Länder viel erfolgreicher sein. Er hat konkret auch die Schweiz genannt und hat die Schweiz beschimpft, dass sie die USA nur ausgenutzt hat und er aber jetzt mit den Zöllen an die 40 Milliarden Einnahmen hat aus der Schweiz. Und natürlich Europa, das Feindbild, der grüne Betrugsstil, wie er immer sagt, der hat gar nichts gebracht. Es ist eine verfehlte Energiepolitik in Europa. Und Biden sei natürlich der schlechteste Präsident aller Zeiten, hat die Wahl gestohlen 2020 und würde Kamala Harris regieren, dann wären wir schon im Dritten Weltkrieg. Russland-Ukraine sagt, er sind auf dem guten Weg. Er wird ja Zelensky treffen. Ich habe gehört, er ist heute auf dem Weg nach Davos. Und den Eisblock Grönland, den braucht er wegen der globalen Sicherheit. Er möchte dort ja einen goldenen Dom bauen, ein Abwehrnetz. Die KI wird, hier wird die USA die Führung übernehmen. Er hat damit auf China angespielt. Und die teuren Medikamente in den USA, die hat er jetzt abgestellt, die Preise, die hohen Preise. Er hat auch Frankreich gezwungen, hier mit den Preisen einzulenken. Dann ist er natürlich losgegangen auf den Fed-Chef Powell von der Zentralbank. Das ist eben daher immer zu spät. Und er wird aber den geeigneten Mann dann dort einsetzen. Die Migration hat er gestoppt, die Wirtschaft geht nach oben, die Einkommen steigen, die Inflation sinkt. Er hat den ganzen Betrug mit den illegalen Migranten, die hier Gelder absahnen, gestoppt und so weiter und so weiter. Und dann hat er noch Fragen beantwortet zu verschiedenen anderen Themen.
Du hast jetzt bereits Europa angesprochen. Mit Europa ging er ja wieder sehr hart ins Gericht. Aber unterscheidet er jetzt eigentlich zwischen Europa und der EU?
Ja, ja, das weiß er schon ganz genau. Und die Frau von der Leyen ist ihm ja ein gewaltiges Dorn im Auge. Und ich gehe davon aus, dass er die Führung in Europa austauschen möchte und auch bei den Regierungschefs hier Einfluss nehmen und Europa in seinem Sinne umdrehen, weil Europa ist ja trotzdem wichtig als Handelspartner und auch als, wie immer, als Bollwerk gegen den asiatischen Raum oder auch den eurasischen Raum. Aber er kritisiert Europa dafür, dass es komplett in die falsche Richtung geht. Sie ruinieren ihre Kultur mit der illegalen Migration. Die Wirtschaft geht baden. Der grüne Deal ist, bezeichnet er als Betrug, absoluter Blödsinn. Und er hat konkret erwähnt die Windräder. Jede Drehung kostet nur Geld, sagt er. Und Europäer sind so blöd und kaufen die Windräder vor allem von China, die das dort erzeugen. China hat keine Windparks und Europa lässt eben diese Systeme laufen, die nur Geld kosten. Man sollte alle Energieformen nutzen. Er spricht eben, wie gesagt, von dummen Leuten, die noch immer Windparks kaufen. Er hat auch angeprangert, dass Deutschland in einem Energienotstand gelandet ist und generell die Strompreise stark gestiegen sind in Europa. Und er hat sich darüber lustig gemacht, dass das Öl in der Nordsee nicht wirklich voll ausgeschöpft wird, weil man ja auf die Fossilen verzichten will. Und der Atomstrom ist künftig wichtig und wird auch in den USA vermehrt angezapft. Was Trump nicht erwähnt hat in seiner Energiekritik, dass er ja eigentlich immer gesagt hat, ich habe Nord Stream gestoppt. Und er hat ja auch schon damals Angela Merkel darauf aufmerksam gemacht, es geht nicht, dass Europa billiges russisches Öl bezieht und sich aber von den USA gegen Russland schützen lässt. Also er hat da natürlich schon auch die Finger im Spiel, dass Europa teures Öl und Gas von den USA zukaufen muss und ist damit auch erpressbar. Und zwischenzeitlich hat Russland ja auch schon angemeldet, dass Europa sehr gerne wieder russisches und Gas und Öl haben kann, wenn die Sanktionen beendet werden. Also es wird spannend.
Jetzt ist Trump aber nicht nur mit Europa nicht so glücklich, wenn man das so bezeichnen möchte, sondern es scheint, als wäre er auch mit der NATO nicht glücklich. Was ist denn sein Problem diesbezüglich?
Also er hängt es an der Finanzierung auf. Er sagt, die europäischen Staaten sind alle Trittbrettfahrer gewesen. Die ganzen Jahrzehnte haben zum Teil nur 2% des GDP eingezahlt oder noch weniger, manche gar nichts. Und ohne ihn gäbe es gar keine NATO, weil er finanziert sie, beziehungsweise die USA und auch früher schon. Die USA hilft der NATO bei der Beendigung von Kriegen, siehe Ukraine, sagt er. Und die USA haben Europa immer vor der Sowjetunion geschützt. Wären die Wahlen 2020 nicht ihm gestohlen worden, so wie er das ausdrückt, dann hätte es überhaupt keinen Ukraine-Krieg gegeben, weil er hat Putin immer davor gewarnt, seine Finger wegzunehmen von der Ukraine. Und jetzt erfreut er sich, dass diese 5%-Ziel vom GDP für die NATO-Mitgliedstaaten durchgeht. Und die haben sich auch einverstanden erklärt, das durchzuziehen. Geht halt auf Kosten der Sozialleistungen und sonstiger Dinge. Und er sagt aber auch, er weiß nicht, ob im Notfall die NATO für die USA da sein wird. Und was jetzt sehr interessant ist, habe ich gelesen bei Reuters, er will jetzt 50% des Personals in 200 Schlüssel-NATO-Kommandostellen abbauen. Das sind 400 Leute, die dort sind. Und welche Zentralen sind das? Das sind die Überwachung und Planung militärischer und geheimdienstlicher NATO-Operationen zuständige Kommandozentralen. Für mich ist das auch ein Hinweis, dass er diesen Leuten nicht vertraut, weil da sitzen viele Biden-Leute noch drinnen. Und ich nehme mal an, er will hier auch einen Austausch haben, weil er denen nicht mehr traut. Diese Einheiten sind in Großbritannien, Brüssel und Portugal. Und da wird eben jetzt gekürzt und auch noch in anderen kleineren NATO-Einrichtungen. Trump hat übrigens interessanterweise ein Posting geteilt, in dem es geheißen hat, wir sollten doch endlich kapieren, dass die wahren Feinde nicht Russland und China sind, sondern in den eigenen Reihen sitzen, nämlich in der NATO und in der UNO. Zur UNO kommen wir dann noch. Und der EU-Verteidigungskommissar Kubilius hat ja schon angekündigt, er will jetzt eine EU-Armee errichten. Die soll eben diese 80.000 Soldaten, die von der USA in Europa stationiert sind, zum Großteil, also zur Hälfte in Deutschland, ersetzen können. Es soll auch einen eigenen europäischen Sicherheitsrat geben. Und das zeigt wieder, dass die Kommission aus Krisen weiter die Zentralisierung der EU vorantreibt, auch mit einer eigenen EU-Armee.
Ich möchte noch mal kurz auf Grönland zu sprechen kommen. Du hast es schon erwähnt. Er bezeichnet ja Grönland als Eisblock, den die USA aus Sicherheitsgründen haben muss. Ist das so?
Ja, er sieht's halt so. Es ist in der Tat ein Eisblock, aber ein reicher Eisblock, weil Ressourcen, maritime Handelswege führen dadurch, die von entscheidender Bedeutung für Russland und China sind. Russland selbst hat weniger Interesse an Grönland selber, ist auch dort gar nicht vertreten, erhebt auch keinen Anspruch. Aber Trump will jetzt einen goldenen Dom bauen, das ist ein Raketenabwehrsystem, das kostet ihm, ich weiß nicht, 170 Milliarden oder mehr. Und er hat in seiner Rede gesagt, bei einem Krieg gibt es dort viele Kampfhandlungen. Also da hat er schon irgendwas im Hinterkopf. Er braucht Grönland als Eigentum, hat er noch bei seiner Rede gesagt, und zwar nicht als Pacht oder Lizenz. Und er verwies auf den Zweiten Weltkrieg, weil ja hier die USA vorsorglich auf Grönland gewesen sind, um eine deutsche Besetzung zu verhindern, die ja schon in ja, und er hat dann aber wieder Grönland den Dänen zurückgegeben. Das bereut er jetzt, das hätte er nie tun sollen, hat er gesagt. Und Grönland kommt die Dänemark ja ohnehin sehr teuer, es ist nur ein Stück Eis. Und er braucht es für die globale Sicherheit eigentlich. Rechtlich ist es so, dass es sowieso einen Vertrag gibt von 1951, wonach die USA Militärbasen auf Grönland stationieren dürfen. Der wurde dann nochmal aktualisiert 2004 mit dem Igaliko-Abkommen und da ging es darum, dass auch moderne Waffen stationiert werden dürfen. Jede Änderung muss aber mit Grönland und mit Dänemark abgesprochen werden. Und Grönland hat seit 2009 einen Autonomievertrag. Der gestattet Grönland, ein Referendum abzuhalten und von Dänemark völlig unabhängig zu werden, was jetzt nicht der Fall ist, weil Dänemark bestimmt die Außen- und Sicherheitspolitik, die Währung und die Staatsbürgerschaft für Grönland. Und wenn Grönland unabhängig ist, dann kann es selbst entscheiden, ob es zum Beispiel mit den USA ein Assoziierungsabkommen machen. Es könnte es jetzt auch, aber es könnte auch völlig unabhängig sein von Dänemark. Und ich habe gelesen, Daily Mail hat geschrieben, heute oder gestern, Trump hat jetzt überlegt, ob er nicht jedem Grönländer $1 Million anbietet. Bei 56.000 Leuten ist das nicht zu viel, wenn man denkt, dass der Kauf von Alaska damals im Jahr, wann war das, 1867, umgerechnet in heutigen Wert 160 Millionen US-Dollar gekostet hat. Und daraufhin hat übrigens auch Putin hingewiesen, bei dieser ganzen grünen Diskussion. Es hat dann natürlich heftige Reaktionen gegeben von überall und der dänische Außenminister Rasmussen hat gesagt, wir werden keinen Zentimeter nachgeben. Trump hat gesagt, er wird das mit Rutte besprechen und hat das auch schon mit Rutte besprochen. Er hat einen Rahmen gebildet für diese ganze Grönland-Geschichte, hat es dann geheißen. Das war ein Trump-Posting gestern und faktisch für die gesamte arktische Region. Und falls das durchgeht, hat er gepostet, dann wäre das toll für die USA und für alle NATO-Länder. Und die Zölle, die er da gegen die Länder angekündigt haben, die da ein paar Mandeln dorthin geschickt haben nach Grönland, die hat er jetzt abgeblasen. Und interessant ist jetzt, in Dänemark und Grönland gibt es eine Anti-Trump-Bewegung, die rennen alle mit den roten Kappen herum, wie eben die MAGA-Bewegung, aber da steht drauf, Make America Go Away, also lass Amerika verschwinden. Das ist halt die Reaktion zur Zeit.
Grundsätzlich ist es aber so, dass Trump ja in seinen Reden immer wieder die Sicherheit erwähnt, Frieden ist ihm wichtig und er hat ja jetzt auch einen sogenannten Gaza-Friedensrat angekündigt in seiner Rede. Jetzt vermuten aber manche eben eine Konkurrenz zur UNO. Wir haben schon gesagt, wir sprechen jetzt noch darüber. Was sagte er denn jetzt ganz genau dazu in seiner Rede?
Er hat in seiner Rede das interessanterweise gar nicht erwähnt, aber der Moderator am Ende seiner Rede hat ihn dann gefragt, wie es denn da steht. Und er hat dazu sehr allgemein nur geantwortet. Und es geht um den Wiederaufbau der Gaza-Region, Stabilität, Gesetze, Investments, natürlich auch Geschäfte, das wäre sonst nicht Trump. Und er hatte schon früher gesagt, das wäre ein schönes Stück Land, da könnte man eine Riviera draus machen. Und was hat Trump getan? Er hat heute schon die Charta unterzeichnet für diesen Friedensrat. Das heißt, das Ding steht, das ist eine internationale Organisation mit einem Exekutivrat, wo unter anderem auch der frühere britische Premier Tony Blair drinnen ist, aber auch sein Außenminister Rubio und andere Leute. Und er hat eingeladen 58 Länder aus der ganzen Welt, auch Russland, China, Ukraine. Israel hat schon zugesagt, Ungarn hat angeblich unterschrieben und Russlands Putin hat gesagt, gerne, ich investiere die 1 Milliarde, die bei euch eingefroren ist, in den Wiederaufbau von Gaza. Und es gab heute ein Treffen zwischen Putin und Abbas, dem Chef der Palästinenserbehörde. Und da hat Putin das schon erwähnt, dass er das tun würde. Das heißt, er hat da einen guten Deal gemacht, auch Putin. Die europäischen Länder sind großteils ziemlich dagegen, weil sie eben sagen, das wird eine Konkurrenz zur UNO und man kann auch davon ausgehen, dass es so ist, weil die Charta dieses Rates über das Gaza-Mandat hinausgeht. Es geht also um die Friedenssicherung auch in anderen Teilen der Welt und es ist so strukturiert, dass ein ständiger Sitz 1 Milliarde US-Dollar kostet und dann gibt es noch beratende Funktionen, die auf 3 Jahre angelegt sind. Und ich habe heute gehört, dass das Mandat von der UNO für diesen Rat, was Gaza betrifft, ist schon durch. Also von der UNO ist das insofern genehmigt, als diese Organisation sehr wohl Frieden schaffen kann in Gaza. Aber darüber hinausgehend eben nicht. Und es wurde im Text, in dieser Charta heißt es unter anderem, es werde ein flexibleres, effektiveres internationales Friedensbildungsorgan benötigt, eine Koalition williger Staaten, die sich zu praktischer Zusammenarbeit und wirksamen Handeln verpflichten. Und da ist nicht nur ausdrücklich Gaza erwähnt.
Ja, Trump will wohl als Friedenspräsident in die Geschichte eingehen. Wenn wir jetzt aber auf den Russland-Ukraine-Krieg schauen, wirkt es trotzdem so, als würde er sich bisher die Zähne daran ausbeißen. Wie stehen denn da seine Chancen?
Ja, so wie ich das jetzt entnehme, weil er macht ja jetzt nichts mehr öffentlich. Früher sind ja sofort, wenn die Medien über ihn hergefallen, haben alles zerpflückt. Die EU hat geschrien und geschäumt und die Briten haben alles unterminiert. Witkow hat gestern gesagt, es gibt nur mehr eine große Frage zu lösen. Welche das ist, keine Ahnung, hat er nicht gesagt. Und Witkow hat über seine Kanäle auch Putin direkt den finalen Entwurf dieses Friedensvertrags zukommen lassen. Die Medien haben das nicht bekommen, sonst wäre es schon überall in der Welt verbreitet gewesen. Das heißt also, Trump hat jetzt die direkten Kanäle nach vor allem nach Russland aktiviert, die aber im Stillen passieren. Und er selber hat eingeräumt bei seiner Rede, es ist ein komplizierter Konflikt und einmal will der eine was und dann will der andere das wieder nicht. Die Europa braucht die USA jetzt noch quasi zum Schutz vor Russland. Und er zieht sich aber merklich zurück. Er sagt, der Krieg ist eigentlich Sache Europas und der NATO und irgendwo auch der UNO. Und er will ja mit Zelensky heute reden. Und der Sondergesandte Witkow, der zuständig ist für diese, den er abgestellt hat, dafür, der wird heute mit Putin zusammentreffen und auch mit Kushner, ist glaube ich dabei, der Schwiegersohn von Trump. Und Witkow hat gesagt, es gab große Fortschritte in den Verhandlungen mit Russland über die Ukraine. Es ist das 7. persönliche Treffen zwischen Witkow und Putin. Also die haben schon viel verhandelt dort. Und die haben sich auch in Anchorage getroffen, in Ankara, in Alaska, als Trump Putin getroffen hat. Und interessanterweise bezieht sich Putin ja immer wieder auf das Alaska-Format. Wenn wieder irgendein Friedensdeal aufgetaucht ist, dann sagt Putin immer, das muss im Rahmen des Alaska-Formats sein. Also gab es da schon irgendetwas. Die EU natürlich steht kompromisslos zur Ukraine, wird ihr letztes Geld verpulvern. Und ja, der aktuelle Stand, es wird spannend.
Auf jeden Fall. Conny, ich danke dir für das Gespräch und natürlich auch für die Zeit, die du jetzt investiert hast, um für uns hier zu analysieren und uns darüber eben auch
sehr
zu berichten.
Sehr gerne.